mit Margarete Wohlan. Hallo. Armenien ein Jahr nach der Samtenen Revolution. Und die Menschen dort sind immer noch Feuer und Flamme für ihren neuen Hoffnungsträger.
Man spürt, dass es langsam aufwärts geht. Jetzt haben wir eine neue Regierung, mit der hier viele Menschen große Hoffnungen verknüpfen. Sie sagen hier, unsere neue Sonne.
Er sagt wirklich Sonne. Aganes Bagdasarian, 43, Soldat in der armenischen Armee. Und damit meint er vor allem einen Mann, Nikol Paschinyan. Dieser hatte die Proteste vor einem Jahr angeführt. Durch die wurde die korrupte Regierung davongejagt und nun ist er seit Mai 2018 Ministerpräsident Armeniens. Er hat nicht nur einen neuen Politikstil etabliert, sondern auch neue Perspektiven eröffnet. Allein das macht die Armenier, die bis dahin nur Korruption und Vetternwirtschaft kannten, froh. Der digitale Wandel in Armenien ist so ein Beispiel für den Mentalitätswechsel in diesem kleinen kaukasischen Land. Vor der Samtenen Revolution hätte niemand die IT-Branche mit Armenien in Verbindung gebracht. Und doch ist auch das wahr, wie unser Autor Christoph Kersting herausgefunden hat.
Das neue, moderne Armenien, es hat in Gümri einen kurzen Namen, GTC. Das Gümri Technology Center ist in einem grauen Verwaltungsgebäude aus dem 19. Jahrhundert untergebracht. Doch mit seinen leuchtend farbigen Wänden und stylischen Möbeln im Innern des Gebäudes könnte das GTC glatt in Berlin, Amsterdam oder Helsinki stehen. Genau am richtigen Platz scheint hier auch Bella Harutyunyan zu sein. Die zierliche Frau ist erst 24 und schon Direktorin des GTC, das 2015 von der armenischen Regierung mit Unterstützung der Weltbank gegründet wurde. An diesem Nachmittag macht Bella einen Rundgang durchs Gebäude.
Ich habe in den USA studiert, bin da schon mit 16 hingegangen und dann 6 Jahre geblieben. Aber dann habe ich mich gefragt, braucht Amerika mich mit meinen Fähigkeiten wirklich genauso wie Gyumri mich braucht? Das war schon so eine Art Mission für mich. Ich wollte zurückkommen und hier einen Unterschied machen.
Does America really need that potential as much as Gyumri does? So for me it was more about having a mission.
Das GTC soll zeigen, der Grundstein für eine erfolgreiche Karriere kann auch in Gümri, in Armenien, gelegt werden. Und vielleicht wird der Umweg vieler junger Armenier über ausländische Hochschulen in Westeuropa und den USA sogar irgendwann gar nicht mehr nötig sein. Es heiße ja immer, sagt Harutyunyan, es gibt keine Jobs in Armenien, darum sind die Menschen gezwungen, das Land zu verlassen. Das stimme heute aber nur noch bedingt.
IT ist one of the most rapidly developing industries in Armenia.
IT ist eine der am stärksten wachsenden Branchen heute in Armenien. Es gibt 12.000 offene Stellen im IT-Bereich. Das Problem ist ganz einfach. Wir haben nicht die Leute, um diese Stellen zu besetzen.
The problem is that we don't have enough specialists.
Anfang Dezember 1988 bebte die Erde heftig in Gümri und der gesamten Shirak-Region im Norden Armeniens. Geschätzt 25.000 Menschen kamen in den Trümmern ihrer Häuser ums Leben oder wurden obdachlos. Noch immer, über 30 Jahre nach der Katastrophe, leben in Gümri 10.000 Menschen in rostigen Containern oder Wellblechhütten. Doch es verändert sich etwas in Armenien. Der neue Premierminister macht den Menschen Hoffnung. Und der digitale Wandel bietet auch dem kleinen Land an den Hängen des Südkaukasus Entwicklungsmöglichkeiten. Armenien jedenfalls soll zum IT-Zentrum ausgebaut werden. Eigentlich kein schlechter Plan für das Land der Steine, wie die Armenier ihre karge Heimat oft nennen. Ein Land, das kaum Rohstoffe und wenig Landwirtschaft hat. Der digitale Wandel erträgt für Sarkis Mkhitaryan und seine Klassenkameraden an diesem Nachmittag den Namen einer Würgeschlange. Die Jugendlichen haben es heute mit der Programmiersprache Python zu tun. Der 16-jährige Sarkis sitzt mit etwa 20 gleichaltrigen Jungen und Mädchen in einem Klassenraum des GTC und löst unter Anleitung seines Lehrers kleinere Programmieraufgaben. Am Ende des Kurses sollen die Jugendlichen in der Lage sein, einfache Webseiten zu gestalten. Sarkis und die anderen sind freiwillig hier, zweimal pro Woche, nachdem sie schon 8 Stunden die Schulbank gedrückt haben. Die Kosten des Kurses übernimmt zu großen Teilen der russische Internetanbieter Yandex. den Rest der armenische Staat. Ein Angebot jedenfalls, das sich nicht nur an die Kinder reicher Eltern richtet. Er wolle später Programmierer werden, vielleicht noch Wirtschaftswissenschaften studieren, erzählt Sarkis in einer kurzen Unterrichtspause. Und in Frankreich leben und arbeiten, dort habe er Verwandte. Irgendwann will er aber wieder zurückkommen in seine armenische Heimat, um hier etwas aufzubauen. Die Direktorin des GTC, Bella Harutyunyan, ist überzeugt, dass mit solchen Leuchtturmprojekten wie dem ihren etwas gegen die weit verbreitete Resignation im Land getan werden könne.
Diese Einstellung, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite, die stimmt einfach nicht. Die ältere Generation ist aber wie gefangen in dieser Haltung. Darum setzen wir auf die jungen Leute. Wir müssen einfach aufhören, uns immer nur mit der schwierigen Vergangenheit, dem Erdbeben, zu beschäftigen. Die Dinge ändern sich jetzt wirklich in Armenien.
Und das hat vor allem mit einem Mann zu tun, Nikol Paschinyan. Der 43-jährige ehemalige Journalist hat zustande gebracht, was nicht nur viele Armenier, sondern auch politische Beobachter von außen kaum für möglich gehalten hatten. In einem Land, das seit den 1990er Jahren vor allem durch Korruption und Vetternwirtschaft auf sich aufmerksam gemacht hat. Paschinyan, mit grauem Bart und oft mit Baseballmütze, stellte sich im April 2018 an die Spitze einer Protestbewegung, die am Ende die korrupte Regierung von Premier Serge Sargsyan in einer samtenen Revolution gewaltlos vom Hof jagte. Anfang Mai wurde Nikol Paschinyan dann selbst zum neuen Ministerpräsidenten gewählt. Seine erste Bilanz des Umbruchs beschreibt die grundlegend veränderte Stimmung im Land.
Most important thing that we changed already, it's the perceivance of the their own role.
Das Wichtigste, was sich schon in dieser kurzen Zeit verändert hat, ist, wie die Menschen in Armenien nun ihre eigene Rolle als Bürger sehen. Denn vor der Revolution war die allgemeine Haltung hier: Ich kann sowieso nichts bewegen, nichts mitentscheiden, meine Stimme zählt nicht. Dass wir diesen Menschen zeigen, gerade eure Stimme ist doch das Wichtigste im politischen und sozialen Leben unseres Landes. Das ist die größte Errungenschaft dieser Revolution überhaupt.
And that's most important change that we have already done.
Entscheidend für den Erfolg Nikol Paschinyans war neben der Unzufriedenheit der Armenier die Tatsache, dass er politisch geschickt jonglieren konnte. Zwischen Ost und West, Russland, Aserbaidschan, der Türkei und dem Westen. Armenien hängt wirtschaftlich weitestgehend am Tropf Moskaus und hat vier Außengrenzen. Mit Georgien und Iran pflegt man gute diplomatische Beziehungen in Jerewan. Ganz anders sieht es da mit Aserbaidschan und der Türkei aus. Denn zwischen Armenien und seinen beiden Nachbarländern herrscht schon lange diplomatische Funkstille. Mit Aserbaidschan streitet Armenien um die autonome Region Bergkarabach, mit der Türkei um die Anerkennung des Völkermords an den Armeniern während des Ersten Weltkriegs. Doch auch in dieser Hinsicht schlägt Premier Paschinyan versöhnliche Töne an. Inzwischen hat er mehrfach Aserbaidschans Präsidenten Aliyev getroffen und auch Ankara reicht er die Hand.
It isn't Armenia that closed the border with Turkey.
Nicht Armenien hat die Grenze zur Türkei dicht gemacht. Es war die Türkei, die die Grenze geschlossen hat. Die Grenze ist von der armenischen Seite aus faktisch offen. Armenien jedenfalls ist bereit, diplomatische Beziehungen mit der Türkei aufzunehmen, ohne jegliche Vorbedingungen. Es ist also an der Türkei, sich hier zu entscheiden.
Auch die Stadt Gümri liegt nur wenige Kilometer von der türkischen Grenze entfernt. Und auch hier hoffen viele Menschen darauf, dass die Grenze irgendwann geöffnet wird, dass sich endlich etwas tut in der vom Erdbeben schwer getroffenen Stadt. Solange das nicht passiert, versuchen sie, ihren Alltag zu meistern. Und der dreht sich oft um einfachste Bedürfnisse. Wie bei Nadja Zanschuk, die in einem Containerdorf in Gümri lebt. Heute bekommt sie ihre Holzration geliefert, würde aber gerne noch ein paar Säcke mehr haben, klagt sie. Die 65-Jährige lebt mit zwei Töchtern und zwei Enkeln in einem düsteren Container. Ein Raum, 20 Quadratmeter groß, ohne fließend Wasser. Das Dach ist undicht. Ein wackeliger Holzbalken stützt einen Teil ab, von dem es auf den modrigen Holzboden herabtropft.
So, schau dir an, wie armselig wir hier leben. Ich soll mich nicht beschweren, sagen die anderen immer, aber es ist doch wahr. Ich bin eigentlich halb Russin, halb Ukrainerin, habe früher hier auf dem Bau gearbeitet.
Das heißt, Sie leben hier seit 30 Jahren so.
Ja, und ich habe eine Tochter und einen Sohn durch das Erdbeben verloren. Mein Mann war Armenier, er ist auch tot. Der Alkohol.
Nadjas Geschichte ähnelt vielen hier im Containerdorf von Gümri. Und genauso wie Nadja warten auch die anderen Bewohner der Siedlung jetzt auf ihr Brennholz. Denn Heizen ist eine Frage des Überlebens, wenn man den kaukasischen Winter bei minus 20, 30 Grad hinter rostigen Stahlwänden verbringen muss. Rund 2000 Familien leben in Gümri noch immer in Stahlcontainern oder Wellblechhütten. Domiks, Häuschen, wie die Menschen sie hier verniedlichend nennen. Die Holzlieferungen organisiert Vachan Tumasyan schon seit vielen Jahren. Der 54-Jährige leitet eine Hilfsorganisation und hat heute drei Männer dabei. Auf der Ladefläche seines Pritschenwagens türmen sich weiße Plastiksäcke mit Brennholz.
Wir fahren im Moment jeden Tag raus zu den Leuten und bringen ihnen Holz. Mehrere tausend Säcke sind das. Die Winter hier sind streng und dauern ein halbes Jahr, bis Mai in der Regel. Ohne das Holz kämen die Leute nicht klar. Jede Familie bekommt umgerechnet 40 Dollar staatliche Unterstützung. Es reicht gerade so für Brot und das Nötigste, aber nicht fürs Heizen.
Nur 5 Autominuten sind es von der Slum-ähnlichen Containersiedlung im Norden Gümris zum Technology Center GTC im Zentrum der Stadt. Eine kurze Reise zwischen zwei so unterschiedlichen Welten. Wer noch einen Umweg in Kauf nimmt und über die südliche Einfallstraße in Richtung Innenstadt fährt, passiert irgendwann einen verwitterten Schriftzug am Straßenrand. Chirac Technopark. Die großen Buchstaben stehen auf einer brüchigen Mauer. Dahinter rotten allerdings seit dem Erdbeben 1988 Industrieruinen vor sich hin. Die Tumasyans hatten mehr Glück als andere damals. Sie bewohnen ein einstöckiges Haus am Stadtrand von Gümri, ein Gebäude aus dem 19. Jahrhundert. Solide gebaut und deshalb nicht zerstört beim schweren Erdbeben vor 30 Jahren. Das Wohnzimmer ist ebenso spärlich beleuchtet wie möbliert. Ein Tisch, ein Schlafsofa, der große Fernseher. Vor dem Abendessen haben Amalia Tumasyans Söhne noch schnell ihre Instrumente ausgepackt. Der 10-jährige Levon spielt die traditionelle armenische Handtrommel Dol. Sein Bruder Felix, 12 Jahre alt, Duduk, eine Flöte mit einem speziellen, besonders breiten Mundstück. Beide gehen einmal pro Woche in die Musikschule und der Aufwand soll sich lohnen. Die Tante der Jungs ist zu Besuch. Greta ist die Schwester von Amalias Mann Gamlet. Sie ist die einzige in der Familie, die eine geregelte Arbeit in Armenien hat.
Es gibt hier kaum Arbeit und das ist ein Riesenproblem. Wenn es Arbeit gäbe, müsste mein Bruder ja nicht schwarz in Russland arbeiten. Ich selbst bin seit 30 Jahren Lehrerin, unterrichte Chemie und Biologie in dem Dorf, aus dem meine Familie stammt. Ich nehme die beiden Jungs jeden Morgen mit. Sie gehen da zur Schule, weil die Schulen hier in der Stadt zu teuer sind. Felix geht in die 7., Levon in die 5. Klasse.
Fast das ganze Jahr über ist der Vater Gamlet nicht zu Hause, schuftet auf Baustellen im fernen Moskau. Um Weihnachten herum kommt er dann für 6 Wochen nach Hause, steigt im Januar wieder in den Flieger zurück nach Russland. Seit 10 Jahren leben die Tumasyans nun schon so, kein Einzelschicksal, sondern gesellschaftliche Realität in Armenien. Die offiziell 9 Millionen Auslandsarmenier, die ihre Familien zu Hause unterstützen, sind das eine. Doch daneben gibt es auch viele Männer, die ihre Familien mit Schwarzarbeit in Russland oder der Ukraine ernähren. Auf 1 Million wird ihre Zahl geschätzt. Viele entfremden sich mit der Zeit, brechen den Kontakt zu den Daheimgebliebenen irgendwann völlig ab und gründen eine neue Familie. Amalia und ihren Söhnen bleibt die meiste Zeit über nur der Videoanruf per Smartphone ins ferne Moskau. Doch die Verbindung ist schlecht. Die Stimme des Vaters bleibt verzerrt, als er erzählt.
Wir sind hier zu sechst untergebracht, in einem Raum auf der Baustelle. Alles Armenier. Im Prinzip schlafen wir da, wo wir arbeiten. 12 Stunden Arbeit, ein Tag frei pro Monat. So sieht das hier aus. Dafür bekomme ich 400 Euro am Ende des Monats bar auf die Hand. Viel zu wenig. Aber was soll man machen?
Die Verbindung bricht ab. Zeit für Felix und Levon, noch ihre Hausaufgaben zu erledigen. Eine gute Ausbildung sei das Wichtigste für die Jungs, sagt ihre Tante Greta. Und erzählt beim Abschied, dass Levon Arzt werden wolle. Sein älterer Bruder Felix Programmierer. Zukunftspläne, die Potenzial haben in Armenien, dem Land der Steine mit IT-Ambitionen.
Meint Christoph Kersting über die Südkaukasusrepublik mit ihren mehr als 3 Millionen Einwohnern. Ein Land im Aufbruch, aber auch mit vielen Problemen. Einen Punkt, den unser Autor gestreift hat, möchte ich jetzt in einem Gespräch etwas vertiefen. Und zwar den außenpolitischen Spielraum, den der armenische Ministerpräsident Nikol Paschinyan hat. Dazu bin ich verbunden mit Nino Lejava von der Heinrich-Böll-Stiftung. Sie ist Leiterin des Regionalbüros Südlicher Kaukasus mit Sitz in Georgien. Hallo nach Tiflis.
Ja, guten Tag, Frau Wohlan.
Frau Lejava, im Beitrag eben wurde erwähnt, dass Paschinyan sowohl Aserbaidschan als auch der Türkei die Hand reichen will. Ist das so einfach? Sagen, wir wollen einen Neubeginn und alle machen mit?
Ja, das mit alle machen mit ist schon fraglich natürlich, aber symbolisch ist es tatsächlich ein Zeichen eines Versuches, neue Dynamik in die armenisch-aserbaidschanischen und armenisch-türkische Beziehungen reinzubringen. Diese zwei Konflikte mit den Nachbarländern Armeniens unterscheiden sich aber auch grundsätzlich voneinander. Und es wäre auch natürlich naiv zu glauben, man könnte von einer deklarativen Handreichung erwarten, man könnte sich gleich über alles einigen.
Mhm. Bleiben wir doch zuerst mal bei Armenien und Aserbaidschan. Es geht da ja um diesen Bergkarabach-Konflikt. Armenien ist Russlands engster Verbündeter und Aserbaidschan ist ein wichtiger Partner der Türkei. Also dadurch, dass die Türkei und Russland irgendwie auch in diesen Konflikt involviert sind, geht es auch um handfeste geopolitische Interessen. Kann man da so einfach eine Lösung herbeizaubern?
Tja, wie auch in der Zeit des Kalten Krieges eigentlich, ist Russland fast überall in der Nachbarschaft ja involviert. Und im Karabach-Konflikt agiert Russland in zweierlei Art. Erstens als formaler Vermittler in der sogenannten Minsk-Gruppe. Das ist im Rahmen der OSZE agierende Vermittlergruppe mit mehreren Co-Vorsitzenden wie die Vereinigten Staaten, Frankreich und eben die Russländische Föderation sind. Und zweitens ist Russland wie so oft ein Waffenlieferant für beide, also auch offiziell für beide Konfliktparteien, obwohl es im Militärbündnis mit der kleinsten südkaukasischen Republik, also ich meine Armenien, besteht. Nun ist es seit der samtenen Revolution etwas anders geworden. Mehrere informelle Treffen haben stattgefunden. Daher hoffen viele hier in der Region, dass es auf jeden Fall neue Dynamiken geben wird.
Mhm. Kommen wir nochmal ganz kurz auf die Türkei zu sprechen. Die ist Partner von Aserbaidschan und gleichzeitig gibt es da noch einen zweiten Konflikt zwischen Armenien und der Türkei, nämlich den Genozid an den Armeniern, den die Türkei ja immer noch nicht als Genozid anerkennen will. Kann da der frische Wind von Paschinyan irgendetwas lockern, lösen, aufbrechen?
Das ist tatsächlich eine sehr wichtige Frage. Der Völkermord an den Armeniern, der während des Ersten Weltkrieges im Osmanischen Reich geschah, bedingt die durchaus komplizierten Beziehungen zwischen der Türkei und Armenien. Ich bin da etwas skeptischer, ob Paschinjans Bemühungen in der nächsten Zeit Früchte tragen können. Denn im Unterschied zu der Situation zum Beispiel vor 10 Jahren ist die Türkei momentan nicht mehr so stark an den Durchbruch interessiert. Und in den Jahren 2008 oder 2009 war auch Europa stärker daran interessiert, die Türkei also an den europäischen Raum zu binden. Seitdem ist vieles passiert und im Prinzip war Armenien auch einer der Wege der Annäherung, also nicht nur für Kaukasus, sondern auch der Türkei zu Europa.
Frau Lejava, was würden Sie denn diesem Newcomer, diesem Hoffnungsträger Paschinjan raten, wenn er Sie fragen würde? Soll er sich eine stärkere Beschützermacht suchen, die sozusagen ihn da unterstützt? Soll sich Armenien vielleicht neutral verhalten? Eher zu EU, eher zu Russland? Ich meine, der erste Besuch, den Paschinjan nach seiner Wahl absolviert hat, war ja zu Putin, nach Russland. Insofern hat er damit ja auch ein Zeichen gesetzt. Ist das der richtige Weg für Armenien?
Das ist leider das Schicksal kleiner Nationen, sich in der Weltgeschichte den Schutz der größeren Mächte suchen zu müssen. Und das ist historisch im Kaukasus auch immer der Fall gewesen. Man ist nach dem 2-jährigen Karabachkrieg und der Isolierung des Landes die militärische und ökonomische Allianz mit Russland eingegangen. Und nichtsdestotrotz war man immer weiter bemüht, Kooperationsrahmen mit dem Westen auch auszubauen. Gerade am 4. April hat zum Beispiel der Deutsche Bundestag das sogenannte CEPA-Abkommen der EU ratifiziert. Das ist ein Partnerschaftsabkommen der EU, das zu einer gründlichen Umsetzung der Reformagenda der neuen Regierung beitragen könnte. Mhm. Bereits 2013 zwang Russland Armenien von diesem Plan erstmal abzuweichen, indem der damalige Präsident Serzh Sarkisian nach Moskau bestellt wurde. Von dort aus verkündete er überraschend für alle Beteiligten, Armenien würde das bereits ausgehandelte Kooperationsabkommen mit der Europäischen Union nicht unterzeichnen. Und das führte damals zu einer großen Frustration und der Enttäuschung der armenischen Bevölkerung auch. Erst danach übte Russland im gleichen Kontext dann weiter den Druck auf die Ukraine aus, was bekannterweise zu den Maidan-Ereignissen führte, später leider auch zur Krim-Annexion. Aber inzwischen wird das in Europa auch leider oft übersehen oder auch vergessen.
Wir schauen mal weiter, wie Nikol Paschinjan mit seiner Regierung einen Weg überhaupt findet aus der außenpolitischen Situation, in der so ein kleines Land wie Armenien halt steckt. Danke, Nino Lejava. Sie ist Leiterin des Regionalbüros Südlicher Kaukasus von der Heinrich-Böll-Stiftung.
Vielen Dank.